Hanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Ob Faser, Blüte oder Samen, alles ist verwertbar als Kleidung, Nahrung, Genussmittel oder Medizin. Die aktuelle Gesetzeslage lässt keine zufriedenstellende Nutzung zu. Thorsten Hergesell von der Ortsgruppe Ulm des Deutschen Hanfverbandes kennt sich vor allem im medizinischen Bereich aus.
Hanf und Medizin ist sehr vielfältig. Es gibt viele Einsatzgebiete. Die größten Punkte, die zurzeit eben sind, ist bei der Krebschemotherapie als Medikament zur Reduzierung der Nebenwirkungen, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen und so weiter. Schmerzmedizin, und dann würde ich vielleicht nur die Multiple Sklerose erwähnen, wo auch Fertigarzneimittel in Deutschland zur Verfügung steht, das verschrieben werden kann.
Wie schwierig ist es, Hanf da zum Einsatz zu bringen, von Genehmigungsverfahren bis hin eben zu Forschung und Testgruppen?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also wenn es eine Indikation gibt, die in der Liste steht, bei den medizinischen Indikationen Multiple Sklerose gibt es eben das Fertigarzneimittel, da muss der Arzt oder kann es der Arzt ganz normal verschreiben. Es gibt eine Rezepturarznei, die nennt sich Dronabinol. Die kann der Arzt im Prinzip auch verschreiben. Allerdings zahlt die Kasse dann eben die Kosten nicht, weil es dafür keine zugelassenen Indikationen quasi gibt. Und wenn es dann auf die Blüten hingeht, dann wird es ganz kompliziert. Dann braucht man eine Ausnahmegenehmigung von der Bundesopiumstelle. Und die ist nur sehr schwierig und in einem relativ langwierigen Verfahren zu erhalten.
Was sind aktuelle Entwicklungen gerade? Was passiert da so in dem Bereich auch in Sachen Forschung?
Wenn jetzt die Forschung, das ist ein weites Feld, also die aktuelle Forschung konzentriert sich auf Krebs direkt. Also sprich, man hat herausgefunden, dass Cannabinoide direkt Krebszellen zerstören können. Ist bestätigt worden vom Nationalen Medizinischen Institut, da gibt es in Amerika die NIH, die hat das jetzt 2015 bestätigt. Und dann gibt es Forschung aktuell Richtung Diabetes und Epilepsie, das CBD, das ist ein anderer Wirkstoff, der ist auch im Hanf drin, der ist nicht berauschend. Mit dem kann man wohl Epilepsie sehr gut behandeln.
Punkto Diabetes, was kann Staatshanf erreichen?
Klinische Forschung, also es gab eine große Studie in den USA vor ein paar Jahren. Die haben nicht nach Diabetes geforscht, die haben nur festgestellt bei 10.000 Studienteilnehmern, dass in dem Bereich der Hippies, Hippie-Generation, die eben weiterhin Cannabis konsumiert haben, signifikant weniger Alzheimer und signifikant weniger Diabetes vorkommt. Und mittlerweile forscht man eben, weil man weiß, das CBD und das THCV, Cannabidivarin, diese beiden Wirkstoffe eben damit zusammenhängen.
Wie ist da aktuell die Stimmung auch unter Ärzten oder auch in der Forschung, in der Pharmaindustrie? Hat Hanf da eine Chance, eine Lobby, oder ist es eher so auch ein Gegner von der Pharmaindustrie? Versuchen die das zu unterdrücken?
Also ich möchte mich da nicht verschwörungstechnisch positionieren. Ich kann nur sagen, dass die Ärzteschaft zurzeit nicht sehr aufgeschlossen ist. Es gibt auch in Deutschland Forschung. Wir haben in Deutschland ein führendes Pharmaunternehmen, THC Pharm, die sich spezialisiert hat eben auf die Herstellung von Reinwirkstoffen, also THC als Reinsubstanz und CBD als Reinsubstanz eben herstellt und auch an die Apotheken verteilt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass die Pharmaindustrie natürlich wenig Interesse hat an einer Pflanze, die man nicht patentieren kann. Und von daher ist es natürlich schwierig.
Welche Forderungen würdest du quasi jetzt stellen?
Die kann ich ganz präzise formulieren, weil ich schon mit der stellvertretende Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses, Dr. Georg Nüßlein, gesprochen habe, und ich habe es ihm auch schon präsentiert. Zum einen müsste die Krankenkassenerstattungslage jetzt geklärt werden. Das machen sie wohl gerade aktuell. Dann müsste Cannabis umgestuft werden von Anlage 1 in Anlage 3 BTMG, sodass es verschreibungsfähig wird. Momentan darf es ja nicht verschrieben werden, weil es in Anlage 1 ist. Und dann müsste man Richtung Fahrerlaubnisrecht irgendwo einen Grenzwert mal einführen, damit man nicht die Leute so schikaniert mit dem Führerschein. Weil es führt zu der paradoxen Lage, dass zum Beispiel jemand, der Dronabinol oder Sativex verschrieben bekommt, mit dem Führerschein sicher ist, aber jemand, der natürliche Hanfblüten als Ausnahmegenehmigungspatient bekommt, dem wird der Führerschein entzogen. So ist die aktuelle gesetzliche Lage, und das ist irgendwo Irrsinn.
Was glaubst du, in welche Richtung geht der Weg? Wie schätzt du die Lage ein?
Die Lage weltweit geht ganz klar Richtung Legalisierung, Regulierung. Also es werden irgendwelche Modelle wie in Colorado oder jetzt auch in Uruguay und überall ausprobiert. Und da wird sich sicherlich auch was tun, allerdings eher mittelfristig bei uns in Deutschland. kurzfristig glaube ich, dass die Patientenlage verbessert wird, wirklich verbessert wird, weil die Frau Mortler hat das gesagt und ich nehme sie da wirklich beim Wort, dass die Patienten jetzt zumindest mehr Sicherheit bekommen, was die Kostenerstattungslage angeht. Ansonsten ist es immer schwierig, in die Zukunft zu blicken. Ich hoffe es einfach mal, dass die Herren im Bundestag das auch wissen und dass jetzt endlich Entscheidungsbedarf da ist.
Inwieweit lässt sich dieser medizinische Bereich vom Genussmittelbereich trennen oder auch wenn man dann hier die Produktpalette auch im Nahrungsmittel-, kosmetischen Bereich sieht, muss man das nicht eigentlich alles zusammen anpacken?
Ja, das ist auch der Punkt. Ich komme ursprünglich vom medizinischen Bereich her und musste irgendwann feststellen, warum geht medizinisch nichts? Es liegt natürlich an der Gesetzeslage. Das heißt, das eine hat sehr wohl mit dem anderen zu tun. Also der Spagat, den man jetzt fahren will, dass man zum einen Teil die Patienten besser stellen möchte und andererseits Leute immer noch ins Gefängnis bringt, der wird nicht funktionieren können, weil man muss irgendwo einen Ausgleich schaffen. Und ich denke, das geht nur, dass es so wie in den USA läuft, in irgendeiner Form wird auch für den Normalkonsumenten, der jetzt nur zu Freizeitzwecken konsumiert, eine rechtliche Entspannung nötig sein, damit auch die Patienten vernünftig versorgt werden können.
Was wäre dann ein vorstellbares Modell, was auch dann Jugendschutz und Gefährdungen genügt?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil man muss ja irgendwie gucken oder man sollte gucken, dass die Jugend nicht so einfach an Cannabisprodukte rankommen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Die Grünen mit ihrem Vorschlag haben es ja schon mal so ein bisschen konkretisiert, wo es hinlaufen soll. Also staatliche Regulierung, Lizenzgeschäfte mit Altersbeschränkungen ab 18 von mir aus oder ab 21, was vielleicht besser wäre, wenn es rechtlich irgendwo machbar wäre, dass man einfach sagt, okay, ab einem bestimmten Alter muss ich einem Menschen das zugestehen, dass es sich eine bestimmte Menge erwerben kann und er auch weiß, dass dieses Cannabis dann nicht verunreinigt ist, vor allem und Streckmittel oder sonstige Dinge. Und was ganz wichtig ist, die Wirkstoffgehalte, die müssen irgendwo dann auch angegeben sein, wie beim Alkohol ja auch, damit ich vorher weiß, was ich zu mir nehme. Das wäre eigentlich schon ein Traum.
Und was kann der Deutsche Hanfverband? Du kommst ja da, bist ja da quasi auch aktiv ja. Und Lobbyist auf eine Art und Weise. Welche Mittel, welche Macht könnt ihr da bewegen, auch dass sich da vielleicht was ändert? Was sind eure Methoden dann?
Also einen Deutschen Hanfverband gibt es ja schon länger, aber es ist jetzt seit diesem und seit letztem Jahr eigentlich erst so der Durchbruch, was die Medienpräsenz angeht. Mittlerweile hat sich der Deutsche Hanfverband etabliert im Bereich, wenn es um Anhörungen im Bundestag geht oder wenn zum Beispiel irgendwo Pressestimmen verlangt werden, werden eigentlich fast immer in den Nachrichten oder in irgendwelchen Sendungen zitiert. Der Hanfverband setzt jetzt durch das Ortsgruppenkonzept, ich komme von der Ortsgruppe Ulm, auf eine regionale Vernetzung. Das heißt, die sitzen in Berlin, das sind 4-5 Mann als fester Kreis, die da die Presse bedient, aber vor Ort muss auch irgendwas getan werden. Und deswegen gibt es das Ortsgruppenkonzept und wir kommen eben aus Ulm und haben uns dort etabliert und machen da Informationsstände oder die Hanfdemo, Global Marihuana Marsch vor ein paar Wochen, sowas organisieren wir dann. Und wir hoffen natürlich, dass es immer mehr werden, weil es gibt nun mal schätzungsweise 4 Millionen offizielle Konsumenten in der Republik und da ist Potenzial da. Wenn die sich alle mal auf die Straße trauen würden, dann glaube ich, hätten wir ganz schnell eine andere Gesetzeslage.
Aber die fürchten alle noch die Repressionslage und Richtig. Von dem her traut sich da kaum einer dann raus, sich zu outen, oder?
Richtig. Die meisten haben wirklich Angst, auch sich auf einer Demo, die ja ein urdemokratisches Mittel ist, zu zeigen, weil sie Angst haben aus irgendwelchen Gründen. Meistens Strafverfolgung, aber es ist auch die Stigmatisierung ein bisschen im Bekannten- und Freundeskreis, weil viele wissen dann gar nicht, wer überhaupt konsumiert und es kann im Prinzip jeder sein, jeden, den man auf der Straße trifft, seine besten Bekannten, Freunde, die einem nur noch nichts gesagt haben, weil sie sich nicht trauen, weil sie stigmatisiert werden, weil sofort der moralische Vorwurf kommt, wie kannst du nur? Und da müssen wir eigentlich wegkommen. Es ist eine Substanz, es ist eine Pflanze und die können wir als Mensch, glaube ich, nutzen. Und wir müssen sie auch nutzen, wenn wir Richtung Nachhaltigkeit argumentieren, also biologischen Rohstoffe und CO2-Verträglichkeit und diese ganzen Stichpunkte, dann müssen wir einfach zu einem vernünftigen Umgang auch mit Pflanzen oder mit dieser Pflanze vor allem kommen. Und der führt eigentlich eher aus dem Gesetzesstrafkonzept des BTMG heraus als noch weiter rein.
Wie machst du persönlich das? Nutzt du
Hanf dann quasi nur zu inhaltlicher Arbeit oder hast du auch noch einen anderen persönlichen Bezug?
Die berühmte Konsumfrage. Ich war früher Konsument, ja. Allerdings, ich bin jetzt 38 und ich habe mit 24 aufgehört. Ich habe in meinem Jugendlichsein einfach auch konsumiert. Für meine Begriffe am Schluss zu viel und deswegen habe ich dann auch aufgehört. Das Thema ist spannend. Ich bin dann wieder dazugekommen vom medizinischen Bereich her, weil ich irgendwann dann diese Studien gelesen habe und mich das interessiert hat, warum geht nichts vorwärts und dann muss man sich mit dem Betäubungsmittelgesetz und diesem Ganzen beschäftigen, damit man irgendwann eine Aussage treffen kann, eben warum noch nichts passiert ist. Und es liegt am Betäubungsmittelgesetz, an der jetzigen Fassung. Aber Pflanzen und zum Teil sind Tiere auch drin, die haben eigentlich in so einem Gesetz nichts verloren. Die kann ich nicht regulieren. Das sind Pflanzen.
Mit einer ja tausende alten Tradition ja hier auch.
Die gibt es länger, als es Menschen gibt. Also die waren schon vor uns auf dem Planeten. Und Jahrtausende alt, klar. Also die Menschheit nutzt Hanf als erste Kulturpflanze. Noch vor Getreideanbau hat der Mensch Hanf angebaut. Weil aus dem Hanf kriegt er alles. Der kriegt dann Nahrung, Kleidung, Öl, Holz, Brennmaterial. Also unten der verholzte Teil des Stängels kann man auch nutzen. Also den kann man vollständig verwenden. Warum soll ich 5 Pflanzen anbauen, wenn ich nur eine anbauen kann? Da waren unsere Vorfahren, glaube ich, weiter.